The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 27. Dezember. Zwischen Weihnachten und Neujahr verlassen wir traditionell das aktuelle Tagesgeschäft in unserem Pioneer Podcast. Und es ist ja schon eine kleine Tradition, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Podcast-Redaktion zwischen den Jahren ihre ganz persönlichen Lieblingsbücher vorstellen. Denn jetzt ist doch die Zeit, wo man den Stress der letzten Wochen abwerfen sollte. Und das geht am allerbesten mit einem guten Buch in der Hand. Den Anfang der diesjährigen Reihe macht Stefan Rupp, der Redaktionsleiter unseres Podcast-Teams. Sein Buch des Jahres heißt Die Träume anderer Leute. Dieses Buch stammt aus der Feder der Sängerin Judith Holofernes. Judith Holofernes ist Ihnen vielleicht auch bekannt als Sängerin der Band Wir sind Helden. Wir sind Helden, das ist eine Band, die sich vor 20 Jahren aufmachte, der hiesigen Musikszene und den Menschen in den Clubs und Diskotheken ganz schön Beine zu machen. Man eilte damals von Hit zu Hit. Die Band hatte einen unglaublichen Erfolg. Ihr erstes Album, Die Reklamation, hielt sich 94 Wochen in den deutschen Charts. Es gab mehrfach Gold und Platin, ausverkaufte Tourneen, Headliner bei den größten Festivals, bis dann 2012 auf dem Höhepunkt plötzlich Schluss war. Die Fans waren geschockt. Die Band ließ wissen, man wolle pausieren auf unbestimmte Zeit. Diese Pause dauert mittlerweile 10 Jahre. De facto hat sich die Band getrennt. Judith Holofernes schreibt in ihrem Buch, wie es zu diesem Entschluss kam. Sie schreibt vom Druck, von Burnout, von absoluter Erschöpfung. Dieses Buch, sagt Stefan, schildert in einer literarischen Serpentinenfahrt die tiefgründige Reise einer Künstlerin zu sich selbst. Mich hat es gefreut, dass Judith Holofernes noch kurz vor Weihnachtszeit für dieses Gespräch hatte. Stefan, dein Gast und du, ihr habt jetzt das Wort.
Schönen guten Morgen, Judith.
Morgen.
Vielleicht an dieser Stelle kurz erklärt, weshalb wir uns duzen. In meinem vorherigen Leben als Radiomoderator bei Radio 1 habe ich dich bereits 1-2 Mal, vielleicht auch 3-mal interviewt und daher sind wir uns also schon mal live begegnet.
Ja, mindestens 3-mal.
Ja. Radio 1 war ja auch der Sender, Judith, der euch als allererstes gespielt hat und ich kann mich selber genau noch daran erinnern, als ich eure erste Single Guten Tag das erste Mal bei uns in der Sendung gespielt habe, weil da mein Hit-Instinkt sofort drauf angeschlagen hat und ich sofort wusste, das wird groß. Kannst du dich noch daran erinnern, als du das erste Mal Wir sind Helden im Radio gehört hast?
Ja, ich kann mich daran erinnern und ich weiß, dass ich wirklich völlig ekstatisch in meinem Zimmer rumgesprungen bin und auch sofort irgendwie, ich glaube, Pola angerufen habe und dann so ne Telefon an die Box gehalten. Und das ist total unwirklich, wenn es das erste Mal passiert.
Ja, und das Verrückte daran war ja, er hat damals ja noch nicht mal eine Plattenfirma.
Nee, genau. Wir waren irgendwie so links an allem vorbeimarschiert.
War es denn dann so, dass sich die Plattenfirmen um euch gerissen haben?
Also sagen wir mal, wir hatten sehr gute Bedingungen. Ne, die es, glaube ich, jetzt so heutzutage nicht mehr gibt. Also wir hatten einen unheimlich guten Vertrag gleich und das ist natürlich ein echt toller Start in so eine länger angelegte Bandkarriere. Ne? Also irgendwie so Sachen, die sonst irgendwie jungen Bands dann so gesagt werden, ne, was sie alles machen müssten. Und dann wird das ganz groß, was ja so ne immer das Argument ist, das hat halt natürlich bei uns nicht mehr gezogen und das ist eine wirklich total dankbare Situation.
Ja, bei euch wurde es dann tatsächlich wahnsinnig groß. Es ist ein Rock- und Pop-Märchen. Gabo hat es ja eben schon erzählt. Ihr habt über 1 Million LPs verkauft. Ihr habt 4-mal den Echo gewonnen, unter anderem 2006 als beste nationale Band. Wie weit ist das jetzt alles weg, wenn du daran denkst? Bist das noch du?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist bei allen Leuten so, oder? Dass man manchmal denkt, hä, war das eigentlich auch ich? Aber ich habe manchmal so Momente, wo das so aufblitzt, ne? Und dann plötzlich wieder so ganz real ist. Und manchmal ist es ganz weit weg. Also es gibt so Momente, wo ich denke, wo ich, ne, plötzlich sozusagen irgendwie wieder mich da reinfühlen kann, wie das irgendwie war, weiß ich nicht, bei Rock am Ring auf der Bühne zu stehen, ne, vor 80.000 Leuten und es dann doch plötzlich wieder so sehr im Körper präsent ist. Und aber ja, über große Strecken ist es unheimlich weit weg und ein anderes Leben auch.
Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie es aus deiner Sicht zu dem Aus der Band gekommen ist, was die Gründe dafür waren. Das Schwierige war ja wohl auch, dass so eine Erfolgsband ja im Prinzip so eine Art kleine Firma ist. Da hängen eine Menge Leute dran, für die ihr ja praktisch den Lebensunterhalt erspielt habt.
Ja.
Vom Busfahrer über den Roadie, über den Manager. So eine Entscheidung trifft man ja nicht nur für sich selbst, die trifft man ja auch für andere. Wie schwer wog dieser Aspekt?
Ich glaube, der Aspekt hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich da noch lange dran festgehalten habe, ne, wo eigentlich so von meinem eigenen Kräftehaushalt schon klar gewesen wäre, dass das mir nicht mehr so richtig gut bekommt. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch selber einfach unheimlich dran gehangen. Es war ja mein totaler Jugendtraum und mein absolutes Hirnbaby, so diese Band. Und das war, eigentlich war alles genau so, wie ich mir das gewünscht hätte. Ne? Nur war es halt unheimlich strapaziös und sagen wir mal so, als dauerhaftes Leben nicht so kompatibel mit anderen Sachen, die ich wollte. Aber es war, also ich habe wirklich sehr, sehr dran gehangen und deswegen hat sich dieser Abschied sicher über, weiß ich nicht, Jahre gezogen.
Andere Dinge, die du wolltest, hast du gerade gesagt, das war unter anderem Familie.
Ja.
Letztlich war das ja vielleicht ein weiteres großes Puzzleteil, das zu dieser Auflösung geführt hat. Etwas, ja, womit Millionen andere Menschen in diesem Land einfach auch zu kämpfen haben. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, nur dass du eben einen ganz besonderen Beruf hattest oder hast. Wie vereinbar ist denn Rockstar mit Stillkissen?
Nicht so vereinbar, wie ich es mir gewünscht hätte. Also ich war hochmotiviert, ne? Ich wollte das so unbedingt zum Funktionieren bringen. Aber am Ende des Tages habe ich halt einfach, ja, mich in meinen eigenen Kräften verschätzt. Und jede, die irgendwie versucht hat, mit den Kindern irgendwie 200 Kilometer irgendwo hinzufahren mit dem Zug, kann sich vage vorstellen, wie das ist, wenn dein Leben mit Kindern hauptsächlich aus Reisen besteht.
Ja, ich finde das total interessant, was du geschrieben hast mit den Kindern im Tourbus, auf welche Sachen man da achten muss. Also, dass die Kinder richtig liegen, also, und dass du im Prinzip so eine unterschwellige Angst immer hattest, dass der Bus eine Vollbremsung macht. Also, vielleicht kannst du das nochmal kurz schildern, also worauf man tatsächlich ganz praktisch achten muss, wenn man Kinder im Tourbus hat.
Ja, also man muss da ja bei sich selbst schon drauf achten, ne? Also es ist so, dass man schon darauf hingewiesen wird, dass man halt auf jeden Fall mit den Füßen nach vorne schlafen muss im Tourbus, weil eben, wenn es sonst eine Vollbremsung gibt, man sich das Genick bricht. So, das wird einem auch relativ sachlich mitgeteilt. Gerne auch in Form von irgendwelchen eindrucksvollen Stickern am Fußende deiner kleinen Koje. So. Und als Erwachsener hat man eben nicht die Tendenz, sich ständig um die eigene Achse zu drehen. Als Baby halt irgendwie schon. Und das heißt, du bist nachts eigentlich irgendwie die ganze Zeit damit beschäftigt, ob dein Baby noch in die richtige Richtung liegt. Und dementsprechend entspannt schläft man dann auch.
Ja, und du hast ja auch geschrieben, du hast kaum Schlaf gekriegt in der Zeit. Also nicht nur deswegen, sondern weil du halt eben dann Rock am Ring, 80.000 Leute, du kommst runter, voller Adrenalin.
Ja.
Und dein Kopf sagt dir, ich muss jetzt schlafen, weil ich habe in 3 Stunden oder in 4 Stunden das Kind wieder an der Brust. Aber dein Körper sagt, nee, ich kann jetzt nicht schlafen. Ich bin hier noch auf Party eingestellt, ne?
Ja, der Körper sagt natürlich, es ist ja so eine Mischung aus Euphorie und Erleichterung, kann man wahrscheinlich damit vergleichen, als wenn man einen Marathon gelaufen wäre oder so, ne? Und danach würde jemand sagen, so, ihr Stecker raus, schlafen gehen sofort, das geht einfach nicht. Und ich würde sagen, ich habe sicher, weiß ich nicht, vielleicht 4 Jahre lang im Schnitt, wenn wir unterwegs waren, habe ich so 4 bis 5 Stunden die Nacht geschlafen. und tagsüber dann halt total viel gearbeitet auch, ne? Also ja. Auf total Autopilot, also völlig. Dann hast du irgendwie gerade gelernt, wie man den Tourbus jetzt irgendwie babysicher gestaltet und dann fängt dein Baby an zu laufen und steht plötzlich vorne beim Fahrer und sagt, Auto, so.
Und dann kommen die nächsten Probleme.
Genau, ja. Oder fängt halt an im Backstage irgendwie zielsicher auf jede offene Klappe zum Getränkekeller zuzulaufen. Mm. So, ne? Also es ist einfach, im Prinzip hat man einfach immer zu viele Bälle in der Luft und das hat man ja mit kleinen Kindern eh. Aber ja, es war zugespitzt auf jeden Fall.
So, jetzt bist du Mutter und der Heldenzug wurde mit Notbremse angehalten und dann statt Rock am Ring plötzlich Laternenumzug von der Kita Popelstein in Kreuzberg. Wie hat das für dich gepasst?
Das habe ich ja im Buch relativ ausführlich beschrieben. Also ich habe sozusagen in diesem Wegfallen von dieser Rockstar-Identität eben gemerkt, dass ich gar nicht weiß, wie ich das eigentlich alles so machen möchte, wenn ich es machen kann, wie ich möchte.
Und irgendwann reifte dann der Entschluss, du möchtest es nochmal solo probieren, oder?
Ja, das kam eigentlich dadurch, dass ich einfach aus Versehen ganz viele Songs geschrieben habe. Und dann hat sich irgendwie alles sehr schnell beschleunigt. Und plötzlich war ich wieder in der Situation, dass ich irgendwie ein Album geplant hatte. Mhm. Und ich hatte dabei unheimlich viel Spaß. Es hat total Spaß gemacht. Es war eine unheimlich beseelte und irgendwie kreative Zeit. Nur habe ich dann halt irgendwann gemerkt, dass alles schon wieder ganz schön aussieht wie vorher. Ne? Also, dass ich irgendwie schon wieder Fototermine habe. Und das hat so Fahrt aufgenommen. Ne? Und ich hatte so einen Moment von, warte mal, irgendwie, ich wollte das doch alles viel gründlicher anders machen. Und warum sieht das denn eigentlich dem schon wieder so ähnlich?
Im Buch beschreibst du das so als eher so als Gemisch aus Euphorie und Selbstzweifeln. Und woher diese Selbstzweifel rühren, das können wir uns jetzt mal gemeinsam zusammen anhören. Denn von deinem Buch, Die Träume anderer Leute, gibt es ja auch eine wirklich sehr schöne Hörbuchversion, eingelesen von der wunderbaren Nora Tschirner. Und es geht in dieser Passage um dein Verhältnis zu deinem Körper und deiner Figur.
Ich habe eine freundschaftliche Beziehung zu meinem Körper, aber es ist eine belastete Freundschaft. Seit meiner Pubertät schwankt mein Gewicht mehr oder weniger heftig hin und her. Und ich bin, je nachdem, wohin es gerade schwankt, mehr oder weniger heftig unglücklich damit. Als ich im Jahr 2000 meine Band beim Popkurs in Hamburg kennenlernte, war ich in einer eher rundlichen Phase. An einem dieser Abende saß ich weinend auf dem Boden meiner Einzimmerwohnung, mit gequetschten Fingern, besiegt von einem Haufen Eisenstangen, die ich versucht hatte, zu einer IKEA-Hollywood-Schaukel zusammenzubauen. Die Welt war eine IKEA-Hollywood-Schaukel und sie quetschte mir die Finger. So begann ich zu kontrollieren, was ich kontrollieren konnte und hörte weitestgehend auf zu essen. Stattdessen fuhr ich 1,5 Stunden am Tag Fahrrad zur Uni und zurück. Und wenn mir ein besonders üppiges Buffet bei einer WG-Party einen Strich durch die Rechnung machte, dann löste ich das Problem entschlossen mit 2 Fingern über der Toilette. Ich kriegte die Kurve, aber das obsessive Verhältnis zum Essen sollte mich noch jahrelang begleiten. Genauso wie eine gewisse Unverbindlichkeit im Umgang mit schon aufgenommenen Mahlzeiten. Ich hörte auf, Kalorien zu zählen, zur Uni zu radeln und mich routinemäßig zu übergeben, aber als es ernst wurde mit den Helden, war ich weiterhin darauf bedacht, meinen Körper in Übereinstimmung mit internationalen Rockstar-Standards zu halten. Als Fernsehauftritte und Fotoshootings ein fester Bestandteil meines Alltags wurden, landete immer noch so manch ein Catering-Buffet halb verdaut in der Backstage-Toilette. Ab Mitte 20 pendelte ich mich langsam auf ein bundesdurchschnittlich gestörtes, frauenzeitschriftenkompatibles Essverhalten ein. Aber ich war weit entfernt von einem entspannten Umgang mit meinem Körper. Vor jeder Veröffentlichung beschloss ich, Monate bevor es ernst wurde, ein bestimmtes Zielgewicht zu erreichen. Dieser Entschluss ging mit frappierender Zuverlässigkeit nach hinten los.
Soweit Nora Tschirner und das Hörbuch. Mhm. Wir sind wieder bei den Vorbereitungen zu deinem Soloalbum. Du schreibst, du hattest eine Heidenangst vor Fotos in dieser Zeit, weil du auf jedem Bild ausgesehen hast wie eine Mutti.
Ja.
Und Zitat, ich hatte Angst vor Vernichtung. Erklär das bitte. Das ist ja schon ein krasser Satz.
Ja, ich weiß nicht, ich habe mir dieses ganze Thema über die Jahre jetzt natürlich sehr tief angeguckt und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt zu verstehen, dass unter dieser Angst und dieser Anspannung von Frauen und mir in dem Fall, wie man so aussieht, was ganz anderes liegt, als man auf den ersten Blick so denkt. Und dass es dabei eigentlich ganz wenig darum geht, dass man sich irgendwie schön fühlen möchte oder als schön wahrgenommen werden möchte. Und irgendwann habe ich dann gedacht, eigentlich ist es das überhaupt nicht, sondern es geht viel tiefer. Und es ist im Prinzip so, dass man solchen Standards eigentlich hauptsächlich entsprechen möchte, um sich selbst zu schützen. Und zwar aus gutem Grund, weil man eben tatsächlich als Frau unheimlich viel angegriffen wird. Mhm. Und, ne, dafür, wie man so aussieht. Und dass man es eigentlich aus dem Selbstschutzimpuls macht, weil man sich im Prinzip dadurch, dass man diesen Standards entspricht, mindestens mal auf dieser Ebene unangreifbar macht. Man ist ja auf unheimlich vielen anderen Ebenen ja eh schon unheimlich verletzlich und angreifbar.
Ja.
Und wenigstens ist man dann sozusagen auf dieser Ebene geschützt, weil man sich quasi nichts zu Schulden kommen lässt. Seitdem ich das verstanden habe, habe ich unheimlich viel mehr Mitgefühl auch eben für Frauen, die irgendwie drastischere Mittel wählen, so, ne? Und eben sich Operationen unterziehen oder so, ne? Und also ich habe das Gefühl, das in der Zeit viel tiefer verstanden zu haben, worum es da geht. Dass wir einfach alle eigentlich immer in Panik sind um unser seelisches Wohlergehen und zwar zu Recht eben, weil das auch wirklich so ist, weil es einfach wirklich grausam ist und diese Grausamkeit quasi immer im Augenwinkel wartet.
Das Buch ist ja schonungslos offen. Also, aber an dieser Stelle im Buch war für mich total erstaunlich, weil ich euch als Band eher eigentlich immer als ja körperlos betrachtet habe. Also ihr wart nie Blondie zum Beispiel, ja?
Ja.
Die ja zum 75% von dem offen zur Schau gestellten Sexappeal von Debbie Harry gelebt haben. Ja,
ja, aber weißt du, was das für mich bedeutet hat zum Beispiel? Auch das war ja total weird, so, ne? Weil auch das kriegst du ja dann irgendwie gespiegelt. Also erstens gibt es dann auch Leute, die irgendwie einem sagen, ja, Judith Holofernes ist irgendwie, weiß ich nicht, The Thinking Man's Pin-Up, so, die Seite gab es ja auch. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es dann Journalisten, die irgendwie fragen, wie ist das für dich? Jetzt bist du Rockstar und hast dir das immer gewünscht. Bist du dann nicht manchmal ein bisschen traurig, dass du nicht doll ein Sexsymbol bist? Also, weißt du, es wird dir wirklich, also in allen Facetten, du kannst nicht körperlos durch so einen Erfolg gehen. Das gibt es nicht. Weißt du, und du wirst in Artikeln verglichen mit anderen und was jetzt deinen Charme ausmacht im Vergleich zu dem Charme von, das ist oft auch sehr schmeichelhaft und so, ne? Aber es ist einfach so, dass das definitiv immer eine Rolle spielt.
Also für mich wart ihr, wie gesagt, immer in Anführungszeichen körperlos. Also ihr wart immer gute Musik und noch bessere Texte.
Danke sehr.
Aber ich habe mich dann tatsächlich...
Aber darf ich dazu ganz kurz was sagen? Was mich daran freut, ist, dass ich dann nämlich in den letzten Jahren immer öfter, also auch ne, in meiner Solokarriere so, das wurde dann irgendwann immer schlimmer, dass ich so immer weniger Bock darauf hatte und dass ich teilweise vor Konzerten so das Gefühl hatte, ich will mich noch nicht mal anziehen. Also das wurde so eine totale, wie eine Mischung aus einer Blockade und aber auch ja irgendwie so einem sich anbahnenden großen Fuck you, so, ne? Dass ich einfach teilweise dachte, ja, ich will am liebsten irgendwie im Schlafanzug auf die Bühne gehen und mich nicht mehr schminken und so. Und der Gedanke, den ich dabei hatte, war immer, dass ich dachte, ich will einfach nicht mehr die ganze Zeit irgendwie aussehen. Und das war jenseits von, weiß, irgendwie Komplexen oder schön sein wollen. Das hatte damit nichts zu tun, sondern es war genau dieser Gedanke, dass ich dachte, ich bin ein schreibender Mensch. Ich schreibe diese Texte, ich schreibe diese Songs, ich will nicht ständig irgendwie aussehen. So, ja. Das ist so wenig der Kern von dem, wo ich irgendwie für angetreten bin.
Ja, und ich habe mich halt eben gefragt, hättet ihr den gleichen Erfolg gehabt, wenn jeder von euch 60 Kilo mehr gewogen hätte und schwarze Zähne im Mund? Ne? Also, und die, ich glaube, die Frage habe ich dann für mich mit Nein beantwortet. Hättet ihr nicht? Ne? Nee, also es kommt tatsächlich dann doch irgendwie, man kann nicht, das was du schon gesagt hast, man kann keine körperlose Rockband sein.
Nee.
Ja. Du gehst ja mit den beiden Soloplatten, die dann nach den Helden entstanden sind, in deinem Buch ziemlich hart ins Gericht, finde ich. Klar, du beschreibst die Spielfreude mit deiner tollen neuen Band, die künstlerische Freiheit, die dich umweht, die Liebe zu den neuen Songs. Aber du stellst die Zeit insgesamt doch eher in ein Licht des Misserfolgs, finde ich. Und da sind wir eigentlich doch beim zentralen Thema des Buchs, wie ich finde. Die Frage, wie definiere ich Erfolg für mich? Wie gehe ich damit um? Und jetzt, Judith, wie beantwortest du diese Frage heute?
Ich wollte eben diesen Konflikt zeigen, so, ne, dass ich eigentlich auf ganz vielen Ebenen total das Gefühl hatte, dass das ein Erfolg war. Und eben aber das Gefühl hatte, immer mehr zu denken, Moment, warum darf ich das eigentlich nicht fühlen? Und warum wird einem das so schwer gemacht, seinen Erfolg selbst zu definieren? So, ne? Weil ich habe beide Alben total geliebt. Ich habe einen sehr realistischen Blick auf die Alben. Ich weiß, dass das erste Soloalbum, also Ein leichtes Schwert, eine gewisse Stringenz und vielleicht Gefälligkeit auch eben jener Spielfreude geopfert hat.
Ja, und das war ja auch nicht unerfolgreich. Ich habe nochmal nachgeguckt, du warst damit in den Top 10 der deutschen Albencharts. Ja?
Ja, eben. Also ich war total glücklich mit diesen Alben. Ich war total selig damit. Beide Alben klangen total genau so, wie ich das wollte. Ich war auf so einer künstlerischen Ebene unheimlich stolz auf mich, dass ich das alles so umgesetzt hatte. Und die Rückmeldung war auch unheimlich schön, die Presse war unheimlich schön. Und dann ist das eben geclasht mit den Erwartungen, die aber im Prinzip alle damit zu tun hatten, dass ich mal bei Wir sind Helden gewesen war.
Aber ganz kurz, darf ich noch mal kurz einhaken?
Ja.
Du sprichst von Erwartungen, klar, die Erwartungen von deinem Manager, der Plattenfirma. Ja. Aber was waren denn deine Erwartungen? Wusstest du selber für dich, dass du nicht so erfolgreich werden wirst und war das okay für dich? Schon von Anfang an?
Nee, das war eben ein Prozess, das rauszufinden, weißt du? Und das ist im Prinzip der Prozess dieser 10 Jahre, weil ich glaube, man hat eigentlich oft so unterschiedliche Erwartungen. Und es gab eine Judith, die sehr genau wusste, dass sie eigentlich für dahin nur noch machen möchte, was ihr Spaß macht und den Erfolg dann quasi so nehmen, wie er halt dazu passt. Das war über große Strecken sehr eindeutig so, ne? Und auf der anderen Seite, wenn man dann aber noch in so einem Kontext sich bewegt, wo ständig gespiegelt wird, dass aber irgendwie trotzdem schon alleine wegen dem Namen da mehr drin sein müsste und schon alleine wegen Wir sind Helden. Also es war immer schon alleine. So, ne? Und wenn das einem natürlich oft genug sozusagen eingehämmert wird, dann macht das was mit einem. Und ich habe mich ehrlich gesagt schuldig gefühlt, ne? Dass ich das Gefühl hatte, alle finden eigentlich ständig, dass ich irgendwie unterperforme. So, ne? Alle finden eigentlich ständig, dass da mehr drin sein müsste.
Alle gucken auf die Platinplatten.
Alle gucken auf die Platinplatten und denken, und ich dann, das ist ja irgendwie nie so eindeutig in so einem Ablösungsprozess, weißt du? Dass man auf der einen Seite denkt, Moment, irgendwie habt ihr dieses Album gehört? Was habt denn ihr gedacht? Da waren überall irgendwie 1:40 Instrumental-Outros dran. Ich habe es da den Leuten nicht so leicht gemacht. Aber natürlich habe ich dann auch selbst gedacht, okay, wenn das jetzt alle sagen, wer weiß, vielleicht komme ich ja damit durch. Also vielleicht bin ich ja dann diese Ausnahmeerscheinung, die irgendwie relativ weirdes Zeug macht. Und wenn es alle sagen, wer weiß, vielleicht werde ich dann trotzdem super erfolgreich. Und natürlich ist es dann trotzdem enttäuschend, wenn man zum Beispiel, wie das bei mir war, irgendwie gespiegelt kriegt, ach guck mal, dein Name ist gar nicht so bekannt, wie wir dachten. Irgendwie Überraschung, Wir sind Helden war mega beliebt, aber irgendwie weiß keiner, wie du heißt. Und irgendwie, weiß ich nicht, in der deutschen Provinz weiß man leider nicht, dass Judith Holofernes überhaupt die Sängerin von Wir sind Helden war. Und komischerweise nützt es dir erstaunlich wenig jetzt in dieser Situation. Und das war ein bisschen auch eine Situation, in der ich das Gefühl hatte, nicht gewinnen zu können. Weil ich dachte, Moment, ich habe eine unheimlich schöne Platte gemacht, ich liebe sie sehr. Es gibt unheimlich viele Leute, die sie toll finden. Und irgendwie reicht es nie. Es ist nie genug. Und irgendwie ich auch früh das Gefühl gekriegt hatte, das wird jetzt mein Fluch sein. Das ist der Fluch von dieser Heldenvergangenheit. Ich werde im Prinzip nie wieder genügen. Ich kann nicht mehr einfach irgendwie so Zeug machen. Also ich habe mir teilweise einfach gewünscht, eine Newcomerin sein zu können, wo man dieses etwas verquere, aber schöne Album hört und dann irgendwie denkt, das ist ja geil. Das wird bestimmt nicht jedem gefallen, aber mir gefällt es.
Ja, und diese Gefühle, die haben ja was mit dir gemacht. Und damit kommen wir zu einer ziemlich krassen Stelle in dem Buch. Mhm. Vor der Tour für das zweite Soloalbum bekommst du plötzlich Stimmprobleme. Ne? Und keiner kann dir richtig helfen. Alle Medikamente und Hausmittelchen, die greifen nicht mehr. Und irgendwann fragt dich eine Gesangslehrerin, sind sie sicher, dass sie überhaupt noch singen wollen? Was hat dieser Satz mit dir gemacht?
Ich hatte das Gefühl, sie fasst mir in die Brust quasi, ne, und legt den Finger auf die blauen Flecken auf meinem Herzen so. Ne? Und sie hat natürlich recht gehabt, aber ich hatte unheimlich Schwierigkeiten damit, mir das einzugestehen und auch zuzugestehen. Weil, und damit bin ich ehrlich gesagt immer noch beschäftigt, weil ich finde es unheimlich schwierig, wenn man Kunst macht in irgendeiner Form, zu unterscheiden, ob sowas eine Blockade ist, die man überwinden sollte, oder ob es sozusagen ein völlig nachvollziehbarer, vernünftiger Selbstschutz ist. Und wenn der Körper sagt, er möchte nicht mehr singen, dann singt man vielleicht einfach mal nicht mehr.
Ja, das glaube ich. Was für ein Prozess. Mhm. Und damit kommen wir ganz langsam auch zum Schluss, Judith. Du sagst, du hast dich 15 Jahre brav und pflichtbewusst zugrunde gearbeitet. Wie sieht es jetzt aus? Das Buch zeigt ja wahnsinnig eindringlich, finde ich, dass hinter jedem noch so hell ausgeleuchteten Rockstar im gleißenden Scheinwerferlicht wahnsinnig viele Selbstzweifel stecken. Ja. Wie geht es dir heute?
Ziemlich spitzenmäßig. Also ich habe mir eben da mit Patreon, weißt du, mit meinem...
So eine Art Crowdfunding-Plattform, ne?
Genau, ich habe so ein Abo-System, wo ich sozusagen mit ein paar hundert Leuten rumhänge, die monatlich mir wenig Geld geben. Und dafür haben wir sozusagen so eine Art Kreativitäts-Hangout. Und eigentlich, ehrlich gesagt, reicht mir das über weite Strecken an Öffentlichkeit. Also einfach ein kontinuierlicheres Künstlerinnenleben, wo die Kunst im Vordergrund stehen kann und ich eigentlich die Hauptzeit einfach nur schreibe, ja, und relativ wenig andere Sachen mache. Und siehe da, ich habe das immer gedacht, ich habe es immer verteidigt vor allen oder versucht zu verteidigen, mir wieder ausreden lassen. Und jetzt mache ich das seit 3 Jahren, 4 Jahren, also seit November 2019, passend zur Pandemie. Und es macht einfach nur total Spaß und ich bin rundum sehr mopsfidel damit. Und das ist irgendwie ein laufender Prozess. Und ich fürchte, wenn man so wie ich sozusagen über Jahre so sehr über seine Grenzen gegangen ist, dann wird das auch eine ganze Weile lang irgendwie ein Wundermuskel bleiben. Weißt du, dass ich einfach das Gefühl habe, es ist schwer für mich, das einzusehen, weil ich konnte das früher mal gut. Ich war belastbar und so und jetzt bin ich es halt nicht mehr so. Ne? Und dann muss ich das irgendwie lernen und gucken, wie ich das dann mache, wenn das nächste Buch fertig ist.
Ja, das hatte ganz bestimmt auch was Therapeutisches, oder? Das zu schreiben.
Total, absolut, ja, total. Mhm. Ist ganz wunderschön. Also es ist nicht so leicht, dann so viel drüber zu reden, weil beim Schreiben hat man eben auch die Zeit, weißt du, die Sachen so in der Vieldeutigkeit und Komplexität sich anzugucken. Ich finde, drüber zu sprechen sehr viel schwieriger als drüber zu schreiben. Aber das Schreiben selbst und die Rückmeldung, die ich bekomme darauf, das ist wahnsinnig schön.
Ich fand es ja manchmal zu intim, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe auch teilweise beim Schreiben gedacht, ja.
Also gerade was jetzt zum Beispiel die Probleme, die ja dann dein Mann plötzlich auch noch bekommen hat, ne? Also das war so ein Part, wo ich dachte, oh Gott, jetzt auch das noch.
Ja,
oh Gott.
Ja, das ist mir irgendwie klar gewesen beim Schreiben. Ich weiß nicht, auf der einen Seite, also ich muss auch dazu sagen, dass ich einfach ein Fan von diesem Genre bin. Ich lese selber gerne Memoir. Und zwar halt, wenn es so literarisch gemacht ist. Ne? Also jetzt nicht so Autobiografie, sondern Lebensgeschichten, die aber auch wie ein Roman sozusagen gelesen werden können. Ne? Ich habe das Gefühl, dass dieses Genre nur dann was taugt, wenn man wirklich sehr uneitel ist und sehr tief blicken lässt. Mhm. Also ich habe das Gefühl, der Wert von diesem Genre entsteht in der Schutzlosigkeit irgendwie. Das ist einfach bei den Büchern so, die ich gelesen habe. Auf der anderen Seite war es vielleicht auch so ein Impuls von, weiß ich nicht, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert oder so. Ja, also es hat was sehr Befreiendes, wenn man das Gefühl hat, dass es keine Hosen zum Runterlassen mehr gibt.
Ja.
Ich habe sehr viel weniger das Gefühl, irgendwas darstellen zu müssen, seit dieses Buch draußen ist. Ne? Auf der anderen Seite natürlich, ehrlich gesagt, ich bin ein Schreibemensch. Im Schreiben finde ich das leicht, mich so auszuziehen. Trotzdem ist es komisch, wenn ich jetzt immer mit Leuten spreche, wo ich denke, oh weia, die haben dieses Buch gelesen, die wissen alles über mich.
Also. Judith, sehr schön, beeindruckendes Buch und ich bedanke mich, dass du kurz vor Weihnachten noch die Zeit gefunden hast, mit mir darüber zu sprechen und wünsche euch jetzt ein schönes neues Jahr und alles Gute für 2023.
Dankeschön, dir auch.
Vielen Dank an Judith Holofernes und an Stefan Rupp. Morgen führen wir diese kleine literarische Serie fort. Laura Block ist dann an der Reihe und sie wird auch ihr Lieblingsbuch mitbringen. Ich freue mich schon darauf. Bleiben Sie mir bis dahin gewogen, mindestens bis dahin. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.